ARD.
Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters-Folgen. Ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
Das ist genau das, was sie im Endeffekt bezwecken. Dass wir jetzt auf die gucken wie das Kaninchen auf die Schlange und hier zitternd sitzen und denken, wenn die nur wollen, dann knipsen die hier von jetzt auf gleich alle Lichter aus.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Mit Eva Maria Lemke.
Hallo ihr da draußen, wir melden uns aus dem Dark Matters Backstage-Bereich. Es ist Zeit für unsere Hintergrundbeleuchtung und wieder einmal lassen wir uns aufschlauen von einem, der wahnsinnig viel weiß über das Thema, das uns heute beschäftigt, hybride Kriegsführung, nämlich ihre Mittel und Wege. Es geht um Wegwerfagenten, es geht um Sabotageaktionen, es geht um Schattenflotten, Verschleierungstaktiken, Nebelkerzen, aber eher redet ganz offen und ehrlich und steht uns Rede und Antwort mal wieder. Vielen Dank dafür. Michael Götschenberg, unser ARD-Geheimdienstexperte.
Hallo Eva Maria, ich freue mich sehr.
Und es geht ja um das Thema, was uns im Grunde alle ständig beschäftigt, was die Nachrichtenlage auch im Grunde jeden Tag neu bestimmt, nämlich diese Veränderungen, die sich in der Welt ergeben haben, neue Weltlagen, neue Bündnisse und eben auch dieser hybride Krieg, der herrscht, der auch gegen uns gerichtet ist, der sich gegen unser Wohl, unser Sicherheitsempfinden richtet, aber eben auch die Geheimdienste natürlich vor ganz neue Aufgaben stellt. Ich glaube, die meisten haben von diesem Begriff hybrider Krieg das erste Mal, so, wenn es hochkommt, vor ein paar Jahren gehört. Ist das denn wirklich so ein neues Phänomen, würdest du sagen?
Nein, so ganz neu ist das nicht. Das konnte man auch in den vergangenen Jahren schon beobachten, allerdings schon immer in Verbindung mit Russland. Das Paradebeispiel ist eigentlich die Einnahme der Krim 2014, die berühmten grünen Männchen, die auf einmal auftauchten, eine manipulierte Wahl, die dann zugunsten Russlands ausging. Und das hat schon deutlich gemacht, was man darunter verstehen kann. Dann gab es andere Fälle. 2007 einen massiven Cyberangriff auf Estland, auf die IT-Infrastruktur des Landes, wo im Grunde genommen das IT-System sämtlicher Behörden lahmgelegt wurde.
Und die machen ja wirklich alles digital, also wirklich alles. Nicht nur bei uns hier Anwohnerparkausweis oder so, sondern wirklich Ummeldung und so weiter. Also wenn die IT ausfällt, dann geht da wirklich nichts mehr.
So ist es und das war immerhin ein Cyberangriff auf ein NATO-Land. Das galt lange Zeit als Paradebeispiel für das, was man mit einem Cyberangriff erreichen kann. So, und all das sind Beispiele für hybride Maßnahmen und all das beobachten wir zum Teil genauso oder in abgeschwächter Form eben auch aktuell mit Zielrichtung auf westliche Länder, ja nicht nur Deutschland.
Also man kann sagen, vielleicht so diese einzelnen Zutaten, False-Flag-Aktion, Sabotageakte, Desinformation, Diffamierung, alles, was in diese hybriden Kriegsmittel einzahlt, das sind keine neuen Phänomene, aber diese Häufung ist neu und die Richtung, auch gegen uns gerichtet, ist neu, also gegen Deutschland gerichtet. Also im Grunde eine neue Quantität, wenn man so will.
Ja, für uns auf jeden Fall eine neue Quantität, eine neue Qualität. Wir mussten das in der Vergangenheit nicht erleben, aber es ist ganz klar, der Zusammenhang ist der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt und nach Sicht des Kreml führt man diesen Krieg eben nicht nur gegen die Ukraine, sondern gegen die westliche Welt insgesamt und Deutschland ist da natürlich ein maßgeblicher Player, ein maßgeblicher Unterstützer der Ukraine, wie eben auch Polen, die auch massiv betroffen sind von diesen Angriffen. Und ja, du hast es genannt, Sabotageangriffe, massive Desinformationskampagnen, die vor allem natürlich die sozialen Netzwerke fluten. Dann das permanente Drohen mit dem Allerschlimmsten, nämlich mit einem atomaren Vernichtungsschlag. Dafür ist der russische Ex-Präsident Medvedev zuständig, ein ganz enger Vertrauter von Putin. Und all das in Verbindung miteinander. Drohnensichtungen sind jetzt das neueste, jüngste Phänomen in Permanenz, das Lahmlegen kritischer Infrastruktur und das natürlich ergänzt durch all die Operationen, die im Cyberraum stattfinden, von denen wir nicht so viel mitbekommen, weil vieles davon nicht öffentlich wird. All das orchestriert und aufeinander abgestimmt mit dem Ziel, eben hier die Bevölkerung zu verunsichern, einzuschüchtern und natürlich auch zu zeigen, was Russland kann oder könnte, wenn es hart auf hart kommt.
Das ist jetzt, zahlt jetzt wieder alles auf Russland ein. Nichtsdestotrotz, es gibt ja auch chinesische Hacks, nordkoreanische Einflussnahmen und so weiter. Aber du würdest schon sagen, Russland ist der Hauptabsender dieser Aktion.
Ja, also wenn wir hier über den hybriden Krieg reden, den wir beobachten, seitdem es den Krieg gegen die Ukraine gibt, dann reden wir hier über Russland. Natürlich gibt es Spionage, Cyberoperationen von vielen anderen Akteuren. Ne? Und da ist China, Nordkorea sind zwei Beispiele dafür, der Iran ein weiteres. Das gibt es natürlich nach wie vor alles auch. Aber Russland ist hier schon ein Fall für sich, weil man eben, und die politische Diskussion kennen wir, mittlerweile eben auch befürchten muss, dass das nur die Vorbereitung für einen weiteren Schritt ist, nämlich die direkte militärische Konfrontation. Der Angriff auf ein NATO-Land, sei es im Baltikum, wo auch immer, in die wir hineingezogen werden könnten und warum wir eben auch das Thema Landesverteidigung gerade wieder ganz weit oben auf der Liste
haben. Ja. Würdest du so weit gehen und sagen, das ist Staatsterrorismus, was Russland da gerade macht?
Ja, dieser Begriff, ja, im Grunde genommen ja. Wenn wir über Dinge reden wie den Fall, den wir geschildert haben, die Luftfrachtpakete mit selbstentzündlichen Brandsätzen, dann hätte das massiven Schaden anrichten können, möglicherweise mit vielen Todesopfern, wenn so ein Flugzeug tatsächlich abstürzt.
Über dicht besiedelten Gebiet, das kann man sich ausmalen. Ja. Mhm.
Ganz genau. Wir haben hier Fälle in Polen, wo Einkaufszentren in Brand aufgegangen sind. Dann ist das ein Begriff, der angemessen ist, ja.
Nichtsdestotrotz, es ist ja auch deswegen noch so eine große Vorsicht bei diesem Begriff auch vorhanden, nicht nur bei dir, sondern auch von behördlicher Seite, weil es eben nicht immer einfach ist, diese direkte Linie nach Russland auch zu ziehen, auch zum russischen Staatsapparat zu ziehen. Ein Grund dafür sind die sogenannten, ich mag dieses Wort echt nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, Wegwerfagenten, Low-Level-Agenten sagt man auch. Wegwerfagenten hat sich aber irgendwie so etabliert. Ist das ein Begriff, den du benutzt, den die Dienste benutzen, oder ist das so ein, kommt der eher so aus den Zeitungen quasi?
Nee, den haben sich nicht die Medien ausgedacht. Das ist tatsächlich etwas, was die Behörden sich überlegt haben als Begriff, aber man merkt, dass niemand so wirklich glücklich ist mit dieser Bezeichnung, weil es so die ideale Übersetzung von Low-Level Agent im Deutschen nicht so ganz gibt. Mhm. Aber es geht im Endeffekt darum, dass man mit diesem Begriff Wegwerfagent auch deutlich machen will. Das sind Personen, die werden rekrutiert und man weiß, dass sie über kurz oder lang scheitern werden und dem Gegner ins Netz gehen werden. Das heißt, man benutzt sie, um sie am Ende wegwerfen zu können, weil sie keine wirkliche Bedeutung haben. Sie sind keine Profis. Es sind Amateure, die für Geld, zum Teil kleines Geld, rekrutiert werden, zunächst mal ganz einfache Aufgaben zu machen, irgendwelche Fotos zu machen, vielleicht von Bahnanlagen. Dafür gibt es dann vielleicht 50 oder 100 Euro. Und man rekrutiert die bei Telegram, spricht sie an. Da findet man relativ leicht natürlich in den einschlägigen Kanälen Personen, die sich als russische Patrioten outen, eben auch in westlichen Ländern. Und dann, wenn man merkt, dass die zu mehr bereit sind, dann eskaliert man das eben bis hin zu dem Punkt, dass man sie für Sabotageoperationen rekrutiert. Wohl wissend, dass das klappen kann oder auch nicht klappen kann, aber wenn es schief geht, naja, dann sind sie halt weg.
Dann sind sie halt weg. Bevor wir nochmal auf den Unterschied zu einem echten, ausgebildeten High-Level-Spion sozusagen kommen, vielleicht mal die Frage, weil das spricht sich jetzt immer so weg. In der Folge kam es auch noch ganz kurz zur Sprache, Telegram. Also Telegram ist so ein Hauptrekrutierungstool quasi für die Dienste oder für diejenigen, die diese Wegwerfagenten finden wollen. Und du hast jetzt gerade gesagt, okay, jeder, der so ein bisschen pro-russisch eingestellt ist, fällt da automatisch ins Raster. Das heißt also, man guckt da dann wirklich im Grunde nach Leuten, die so eine kleine Russland-Fahne im Profil haben? Oder wie gehen die da vor? Wie finden die diese Leute?
Also im Grunde genommen ist es relativ einfach. Es gibt ja diese Kanäle, die über den Krieg berichten, den Russland gegen die Ukraine führt.
Also Channels dann.
Genau, so ein Channel, genau. Und da muss man im Endeffekt ja nur schauen, wer sich dazu einlässt, wer ein Like setzt. Und dann guckt man sich das Profil an und kann so seine Rückschlüsse ziehen und versucht in Kontakt zu treten mit den Leuten. Und das Das gibt einem dann schon ziemlich schnell eine Idee, wie die Leute so drauf sind, wie die eingestellt sind. Und genau solche Personen, bei denen man das Gefühl hat, dass die echte russische Patrioten sind und den Krieg für eine gute Sache halten, die kann man dann ansprechen. Und man muss schon tatsächlich sagen, dass Telegram als Rekrutierungsplattform in gewisser Weise das Darknet auch abgelöst hat. Es gibt mittlerweile gute Tools für die Behörden, auch das Darknet zu durchforsten und relevante Plattformen zu finden. Letztens gab es wieder eine, da ging es um die Anwerbung von Personen, die Mordanschläge auf Politiker verüben sollten. Mhm. Und auf Telegram ist das alles viel einfacher. Die Anonymität ist gewährleistet und deswegen hat sich dieser Messenger als das Medium schlechthin entwickelt, um eben Personen zu rekrutieren.
Man kann sich ja vorstellen, das Wort Wegwerfagent sagt es ja im Grunde auch schon, also man kann im Grunde eine Aktion durchführen lassen, ohne einen gut ausgebildeten Spion, ohne jemanden, den man, der vielleicht auch unverzichtbar ist, zu verbrennen oder den vielleicht zu verlieren, weil er jemandem in die Hände fällt, weil er eben doch enttarnt wird. Nichtsdestotrotz, wie wir ja immer wieder zeigen oder wie jetzt auch diese drei geschilderten Fälle zeigen, ist es doch so, dass diese Missionen ja in der Regel schiefgehen, auffliegen und so weiter. Also legt man es da auch so ein bisschen drauf an zu sagen, okay, die gehen denen ins Netz, aber es sollen sie vielleicht auch, um diese Verunsicherung noch weiter zu treiben?
Ich glaube, es ist am Ende beides. Wenn es klappt, ist gut. Bei den Luftfrachtpaketen hat es im Grunde genommen ja geklappt. Es gab nur...
Es war bloß ein verspäteter Flieger,
genau,
in Leipzig beispielsweise.
Man hat so ein bisschen Pech gehabt mit dem Timing. Lief nicht alles rund bei der Operation, aber die Bevölkerung hat einen gehörigen Schreck bekommen und die Behörden natürlich auch. Und wenn es schief geht, ist aber auch nicht so schlimm, weil es wird trotzdem darüber berichtet und die Bevölkerung denkt, hoppla, was ist das denn? Was wäre denn da möglicherweise passiert? Also egal wie es ausgeht, scheint Russland überzeugt zu sein, davon zu profitieren. Und das Problem ist aber in der Tat, dann die Linie zurückzuverfolgen bis zum Auftraggeber russischer Geheimdienst. Und das ist natürlich nicht einfach, weil da sehr viele Positionen zwischengeschaltet sind. Und im Endeffekt ist es so, dass man dann immer von den Plausibilitäten spricht. Also die Frage ist, wie plausibel ist, dass es einen anderen Hintergrund hat? Und das ist dann eben häufig nicht plausibel. Man sagen kann, ja, aller Wahrscheinlichkeit nach steckt ein russischer Geheimdienst als Auftraggeber dahinter. In den allerwenigsten Fällen gelingt es allerdings, das auch tatsächlich wasserdicht zu beweisen.
Und das ist dann wahrscheinlich ähnlich wie bei dieser Schattenflotte, von der da auch immer gerne die Rede ist, wenn es um hybride Kriegstaktik geht. Also quasi diese Schiffe, die im Grunde, ja, wo man nicht so genau weiß, wo kommen die her, die kreuzen da auf der Ostsee und machen wer weiß was. Man kann sie aber nicht so richtig dingfest machen und eben diese Verbindung zu Russland ziehen. So ungefähr ist das da auch. Also es sind quasi die großen, die Tanker gewordenen Low-Level-Agenten.
Ja, im Endeffekt hat das so zwei Seiten. Ne? Zum einen geht es darum, die Sanktionen zu unterlaufen, dass man eben russisches Öl trotzdem exportieren kann, unbemerkt. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass Schiffe mit Ankern, die sie auf dem Boden hinter sich herschleifen, wichtige Unterseekabel zerstören, zerreißen. Und das ist sozusagen eine Operation, wo man sieht, da bekommt die Crew vermutlich eine Summe X, um dann genau das zu tun. Und das zeigt eben, dass man diese Schiffe, diese Schattenflotte auf unterschiedlichste Weise einsetzen kann.
Und du hast mir auch erzählt, dass es tatsächlich diskutiert wird oder dass vermutet wird, dass die auch Ausgangspunkt sind für diese Drohnen, die wir gerade im Luftraum überall haben. Also weil die eben einfach so strategisch günstig an der Ostsee überall hinkommen dann quasi.
Auch das ist eine Vermutung. Man fragt sich, wo kommen diese ganzen Drohnen her, die jetzt ständig gesichtet werden. Wobei man da sagen muss, nichts ist einfacher, für Hinz und Kunz eine Drohne aufsteigen zu lassen in der Nähe eines Flughafens und dann den ganzen Flugverkehr lahmzulegen. Also,
aber wird da nicht auch immer gesagt, das sind besondere Drohnen, das sind militärische
ja,
Drohnen, das
Teil,
sind keine Baumarktdrohnen?
Es gibt alles. Ja. Und deswegen sollte man vorsichtig sein, da jetzt jede einzelne Drohnensichtung mit Russland in Verbindung zu bringen. Aber wir haben natürlich Fälle gehabt, wo eine große Drohne, eine Starrflügler-Drohne, die eben keine Hobbydrohne ist, in einem Verbund mit anderen Drohnen fliegt. Wir haben zum Teil militärische Drohnen gesehen, die im Einsatz waren, die auch die Polizei nicht vom Himmel holen oder irgendwie stoppen konnte. Und da ist es dann in der Tat sehr, sehr naheliegend, dass Russland dahinter steckt. Und wenn man sich dann fragt, wo kommen die her, dann kommt man in der Tat auf Schiffe.
Ich musste irgendwie immer an dieses, kennst du dieses Experiment noch in der Schule mit dem Magnetfeld? Man hat so einen Stabmagnet, legt den unter ein Blatt Papier und dann macht man so Eisenspäne rauf und klopft einmal auf den Tisch und dann richten die sich wie von Zauberhand in dieses Magnetfeld. So ungefähr ist es da auch, ne? Also man hat so ganz viele Späne, ganz viele einzelne Richtungen und sobald man aber einmal auf diesen, was bringt es, was hätte Russland davon sozusagen, was hätte der russische Staat davon, dann scheint es doch alles in diese Richtung oder vieles in diese Richtung zu deuten, ne? Also es ist ein Muster einfach da.
So ist es. Und wir machen jetzt natürlich im Moment Folgendes. Wir sind alle ganz aufgeregt und wir vermuten jetzt auch Russland hinter allem immer. Es ist immer der erste Gedanke, aber es ist genau das, was sie im Endeffekt bezwecken. Dass wir jetzt auf die gucken wie das Kaninchen auf die Schlange und hier zitternd sitzen und denken, wenn die nur wollen, dann knipsen die hier von jetzt auf gleich alle Lichter aus.
Die Dienste gucken aber nicht zitternd wie das Kaninchen auf die Schlange, oder? Also die haben sich ja schon länger darauf eingestellt, aber ist es überhaupt möglich, gegen diesen Gegner was auszurichten, weil der ja quasi seine Handschuhe ausgezogen hat und in der Gruppe angreift und eigentlich überhaupt keine Regeln mehr einhält?
Das ist schwierig, das ist auch eine neue Situation, neue Herausforderung für die deutschen Dienste, nicht nur für die Nachrichtendienste, auch für die Polizei, dass man das verstehen muss, dass man vor die Lage kommen will. Und das ist natürlich ausgesprochen schwierig. Aber man hat es in der Vergangenheit jetzt schon mehrfach geschafft, dass man Leute aus dem Verkehr gezogen hat, bevor sie zur Tat schreiten konnten. Und was man natürlich schaffen muss, ist, dass jeder Polizist, der feststellt, dass irgendjemand irgendwo einen Zaun aufgeschnitten hat, um irgendwo reinzukommen, das mitdenkt als möglichen Hintergrund. Ohne dass man jetzt natürlich alles immer in diese Schublade steckt. Also das ist eine ganz schwierige Abwägung, aber es ist natürlich wirklich wichtig, auch einen Überblick zu haben über diese ganzen Vorfälle, die damit in Zusammenhang stehen könnten, um eben ins Kalkül zu ziehen, wo die möglicherweise überall drin waren.
Trotzdem mit den gleichen Mitteln zurückzuschlagen, ist ja ausgeschlossen, zumindest für die deutschen Dienste, oder? Also es geht ja oft um, kann man nicht doch ein Hackback machen, kann man nicht vielleicht mit gleicher Münze zurückzahlen und so weiter, das wäre eigentlich nicht im Handlungsspielraum, oder?
Ja, aber da läuft die Diskussion, dass man auch mehr Möglichkeiten haben muss, um eben auch auf Augenhöhe umgehen zu können mit dieser Bedrohung. Und ich glaube, da werden wir in der nächsten Zeit noch einiges erleben an gesetzgeberischen Vorstößen, um auch die deutschen Dienste besser zu ertüchtigen. Weil eins ist klar, im Moment wissen wir, was da passiert, aber so richtig gerüstet gegen diese Bedrohung sind wir nicht.
Auch wenn man sich anguckt, wie leicht das eigentlich alles zu entfachen und zu entfesseln ist, also wie schnell eine Lüge im Raum ist, wie schnell eine Drohne aufsteigen kann und so weiter, ne? Und wie würdest du sagen, journalistisch, also wir als Journalisten, wie sollten wir damit umgehen, ohne das Geschäft des russischen Geheimdienstes dann quasi mitzuerledigen, indem wir halt ständig alarmierend sind, ständig irgendwie davor warnen, letztendlich diese Angst ja auch mitverbreiten?
Ja, das hat so zwei Seiten. Zum einen ist mein Eindruck, dass in der Bevölkerung vielfach noch nicht ganz angekommen ist, was da läuft und wie konkret und heftig diese Bedrohung ist.
Es gibt immer wieder die das als Paranoia abtun auch.
Die,
ne?
Die Fraktion gibt es sowieso, aber insgesamt, was da stattfindet, ist, weil diese Vorfälle, wenn sie berichtet werden, zunächst mal relativ klein und harmlos wirken oder banal wirken, wenn es sich gerade um Brandsätze in Luftfracht geht, beispielsweise eben Bauschaum in Auspuffrohren, ja. Das wirkt ja nicht wie eine krasse, gefährliche Geheimdienstoperation. Aber es ist im Endeffekt die Summe der Dinge. Und das ist ja auch das, was wir versucht haben, in unserer Folge mal das aufzufächern und in seiner Gesamtheit darzustellen, damit sich die Relevanz erschließt von dem, was da passiert. Mhm. Und darum haben wir schon eine wichtige Aufgabe, wir als Medien. Aber gleichzeitig ist Alarmismus natürlich kein gutes Mittel. Man muss das nüchtern und sachlich betrachten. Und wir dürfen uns auch nicht zu klein machen. Wir haben schon auch Möglichkeiten, uns zu wehren. Man ist im Moment ja auch massiv dabei, aufzustocken und im wahrsten Sinne des Wortes aufzurüsten. Und Das erreicht Russland natürlich auch gerade, dass wir feststellen, wir müssen uns ertüchtigen und dafür sorgen auf diese Weise, dass es eben nicht zum Äußersten kommt.
Also die Kaninchen rüsten auf. Gucken nicht mehr ganz so.
Die Schlange kann sich warm anziehen.
Die Schlange sollte sich einen langen Wollkragenpullover schlägen. Okay, also wir haben diese drei Schlaglichter geworfen in der Folge. Ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg in das Thema hybride Kriegsführung, die ja eben echt sehr rätselhaft ist, mit sehr undurchsichtigen Mitteln vorangeht und eine Bedrohung, die vielleicht umso größer scheint, wenn man diese Angriffe nicht auch als das sieht, was sie ja eigentlich sind. Ein Angriff auf unseren Zusammenhalt, auf unsere Gemeinsamkeiten, auf unser Sicherheitsgefühl sozusagen. Ich danke dir, Michael, dass du uns ein Schlaglicht drauf geworfen hast. Es ist wirklich ein schwieriges Feld sozusagen. Ne? Also man kann schwer seinen Finger drauf legen, aber ich glaube, jetzt gelingt es uns doch ein bisschen einfacher, das als das zu sehen, was es ist. Und euch danke ich für eure ungeteilte Aufmerksamkeit, von der ich jetzt mal ausgehe, denn hey, sonst wärt ihr ja nicht am Ende dieser Folge angekommen, oder? Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss und bis bald.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Mit Eva Maria Lemke.
So, einen habe ich noch für euch. Alles Geschichte, der History Podcast. Der Podcast über die wichtigsten historischen Ereignisse. Von der chinesischen Kulturrevolution über die Mondlandung, über die Geschichte der Kanalisation und die Toiletten. Alles Geschichte erzählt, wie die Hieroglyphen entziffert wurden und ist Robin Hood auf der Spur. Es ist eben alles Geschichte, der History Podcast. Alle Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.